Morgen. Seid ihr wach? Wenn nicht, dann steht noch mal kurz auf und bewegt euch einmal im Kreis oder so und atmet tief durch. Frische Luft haben wir schon, Fenster ist offen. Es gibt ein paar Dinge zum Mitdenken heute Morgen für alle, die nicht regelmäßig in der Calvary Chapel sind. Einfach der Hinweis, dass ich es kurz erkläre. Wir lesen in der Calvary Chapel durch jeweils ein Buch in der Bibel, immer abschnittweise, und die Predigten hangeln sich dann sozusagen daran entlang. Und so sind wir im ersten Timotheusbrief unterwegs und sind im Kapitel 2. Und es ist schon eine Weile her, dass Dave die letzte Predigt dazu gehalten hat, weil wir ein paar andere Dinge hatten, Familiengottesdienst, Gemeindefreizeit und so weiter. Und jetzt kommen wir wieder zurück in den ersten Timotheusbrief, Kapitel 2. Unser Text ist heute von Vers 8 bis 15. Und was ich jetzt als allererstes mache, ist einfach mal den Text am Stück mit euch durchlesen. Schnappt euch eine Bibel, wenn ihr noch keine habt, und lest gerne mit heute und verfolgt das und prüft auch gut, was ich sage. 1. Timotheus 2, Vers 8. So will ich nun, ich unterbreche schon ganz kurz für alle, die das vielleicht nicht im Hinterkopf haben, ich ist in diesem Fall der Paulus, der den Brief schreibt. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ebenso auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden, durch das Kindergebären, wenn sie bleiben, im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Soweit der Text, 1. Timotheus 2. Habe euch heute zwei Buchstaben mitgebracht. Liegt das daran, dass der Text kompliziert ist? Oha, was für ein Text, mit dem wir uns heute befassen dürfen. Ich würde gern in eigentlich drei, aber am Ende vier kurzen Abschnitten, einer davon ist etwas länger als die anderen, durch diesen Text mit euch gehen. Und ich sage euch vorher, wie ich es gedacht habe. Erstens Teil 1, die Männer, ganz praktisch. Teil 2, die Frauen, ganz praktisch. Und dann Teil 3, das Konzept und die Fragen dahinter. Und Teil 4 wird ganz am Ende ganz kurz sein, aber ist aus meiner Sicht wichtig zu erwähnen, Dinge, die mir nicht klar sind. Die letzte Predigt von Dave war über den Abschnitt ab Vers 1, wo es um Gebet ging. Da ging es darum, dass wir beten sollen. Ihr erinnert euch, für Leute, die in hoher Stellung sind, für Könige und so weiter. Und ganz spannende Dinge übers Gebet. Und hier geht es weiter. In manchen Bibeln ist die Abschnittsaufteilung vor diesem Vers, in manchen danach. Wir machen uns bewusst, der Paulus hat einen Brief geschrieben, einfach einen Brief, ohne Verszahlen, ohne Überschriften. Und das wurde im Ganzen in der Gemeinde wahrscheinlich vorgelesen. Also es geht einfach weiter, da wo es beim Gebet aufgehört hat, dass der Paulus hier sagt, so will ich nun, also so wie ich vorher beschrieben habe, dass man beten soll, für wen man beten soll und so weiter, so will ich nun das. Wie man betet und wofür hat der Paulus ausgeführt. Jetzt sagt er, wer vor allem dafür verantwortlich ist, die Männer. Warum, kommen wir später drauf zurück. In jedem Fall steht hier sehr konkret, ihr Männer habt eine Aufgabe zu beten. Und dazu gehört eine Haltung. Beten an jedem Ort. Das kann zwei Dinge heißen. Entweder kann es heißen, an jedem Ort, wo es eine Gemeinde gibt, sollen die Männer diejenigen sein, die beten. Es könnte aber auch heißen, für dich und für mich als Mann, an jedem Ort, wo wir sind, sollen wir beten. Ich finde, beide Interpretationen machen Sinn und wir können uns beide überlegen, aber wir haben ja nur den einen Ort, also nehmen wir mal uns an Sinsheim als Sinsheim und sagen, ihr Männer, ich möchte auch in Sinsheim, dass ihr betet, indem ihr heilige Hände aufhebt, ohne Zorn und Zweifel, aber auch ihr Männer an jedem Ort, wo ihr sonst unterwegs seid, bete. Hände aufheben, das geht nur, wenn du nicht nebenher arbeitest oder am Handy bist. Einverstanden? Hände heben ist übrigens die biblischere Form von Gebetshaltung als Hände falten. Das habe ich so nicht gefunden. Ich glaube, das ist so ein bisschen, dass wir vielleicht Kinder so zur Ruhe bringen wollen und gucken, dass sie bloß nicht irgendwie was anderes machen. Aber in der Bibel kommt immer wieder dieses Hände hochheben. Hände hochheben geht auch nur mit leeren Händen. Kennt ihr dieses Spiel, wo man so eine Wasserflasche bekommt und um die Wette die halten soll in der Hand und das geht nur eine Minute oder zwei oder so, die ganz Starken schaffen es drei und dann ist einfach ganz schnell schon die Kraft aus, weil man eine Last, die mit einem ausgestreckten Arm oder mit hochgehalten wirklich gar nicht lange heben kann. Mit leeren, leichten Händen kann man Hände hochheben und beten. Die Geschichte von Mose kennt ihr, der sogar mit leeren Händen noch Stütze bekommen hat von seinen Brüdern, als er beten sollte. Männer sind Macher tendenziell. Also wir Männer, zumindest von mir würde ich das denken, sind tendenziell Macher. Aber hier ist was anderes gefragt. In jede Gemeinde, an jeden Ort, an jedem Arbeitsplatz, in jedes Auto, in jedes Einkaufszentrum gehört jemand, der betet. An jedem Ort beten. Und vielleicht sind wir Männer besonders angesprochen, weil wir auch besonders gefährdet sind, es zu vergessen, weil wir so gerne so viel anpacken. Und die simple Aussage ist eigentlich, Gott beeindruckt es nicht, ob du viel schaffst. Gott beeindruckt es nicht, ob du viel angepackt hast. Klar, es ist wichtig, zum Händeheben auch die Hände aus der Tasche zu nehmen. Das ist nicht die Geschichte. Chill dich in die Ecke, kurz beten und es reicht. Die Hände sind draußen, die sind auch aktiv, aber nicht zuerst fürs Anpacken und für die Leistung, sondern für die Begegnung mit Gott. Gebet ist dann auch nicht nur irgendwie, ich bin schon wieder mit Gott irgendwas am Verhandeln, sondern ich habe Zeit mit Gott und hebe diese Hände, heilige Hände ohne Zorn und Zweifel hoch. Das mit dem Heilig ist eine Herausforderung und ich glaube auch die zwei weiteren Sachen, die hier genannt sind, sind ein Stück weit eine Gefahr, in die wir fallen können, gerade als Männer, sonst stände es nicht extra hier, ohne Zorn und Zweifel. Zorn ist so dieses zu energisch, zu aufgebracht. Zweifel ist vielleicht das zu zurückhaltend. Glaub eh nicht, dass da was passiert. So Extreme, in denen wir unterwegs sein können. Es gibt einen Vers in Philipper 2, da steht, tut alles ohne Murren und Bedenken. Das ist sehr ähnlich, finde ich. Murren als Gegenüber zu Zorn und Bedenken als Gegenüber zu Zweifel. Damit ihr untadelig seid, steht in diesem Vers in Philippa, wenn es weitergeht, damit untadelige Kinder Gottes und damit ihr als Lichter in der Welt scheint. Nicht nur, ob wir etwas tun oder ob wir beten zählt, sondern die Haltung bestimmt, ob wir wirklich Lichter sind, auch als Gemeinde und als Männer. Der Männervers in dem Text ist sehr kurz. Im Verhältnis zu dem, was gleich über die Frauen kommt. Ihr habt es gemerkt beim Vorlesen. Das heißt aber nicht, dass das eine wichtiger ist als das andere oder dass wir hier eine Gewichtung machen. Krass ist, dass der Paulus ganz konkret beide Geschlechter anspricht mit Dingen, die einfach heute jetzt hier zur Sprache kommen und die sind herausfordernd. Und vor allem, wenn es hier an die Männer geht, ich will, dass sie die Hände aufheben und beten, dann kann kein Mann diese Aufgabe an seine Frau einfach delegieren und sagen, die kann das besser. Und weil meine Frau besser beten kann, soll es halt die machen. Wir sind gefragt, Männer sollen Beter sein und ich muss mich selber fragen. Ich muss mich selber hinterfragen, ob ich einer bin und in welcher Haltung. Was ist mit meinen Händen? Was ist mit Heiligung, wenn da heilig steht? Was ist mit ohne Zorn, wenn das da steht? Was ist mit ohne Zweifel? Und wenn in der Gemeinde keiner betet oder wenige beten, tragen wir als Männer dafür die erste Verantwortung. Wir sind gefragt, das voranzutreiben. Und längst nicht jede Gemeinde hat eine extra Gebetszeit, Gebetsstunde. Wir ja, aber es sind sehr wenige hier. Und ich muss mich an der Stelle auch selber wieder hinterfragen, an die eigene Nase fassen, wenn fast keiner zum Beten kommt. Wo sind denn die Männer? Wo bin denn ich? Klar, wir können auch in anderen Kontexten beten. Hier steht nicht, du musst unbedingt an einem bestimmten Termin, an einem bestimmten Ort sein. Aber die Frage, die ich mir stellen muss, bete ich gerne? Ist das eine Priorität? Ist mir das so wichtig? Denk drüber nach. Gerne darfst du auch als Frau drüber nachdenken, aber besonders, wenn du ein Mann bist. Steht hier, ich will, dass die Männer beten. Packst du lieber ein weiteres Projekt an oder betest du? Suche ich mir lieber noch was, wo ich vielleicht schneller ein Ergebnis sehe, weil ich irgendwas kann und auf die Reihe kriege? Oder bin ich bereit, die Hände leer zu machen und sie hochzuheben zu Gott, egal ob sinnbildlich oder ganz praktisch? Bin ich bereit als Mann, sind wir bereit und gehen wir voraus und nehmen diese Rolle und beten? Könnt mal aufhören, können sagen, die Predigt für heute war für die Männer. Nächstes Mal geht es weiter mit den Frauen, aber wir packen es doch heute noch alles an und ich hoffe, dass es nicht zu lang wird. Aber lass uns das nicht vergessen, wenn wir jetzt den zweiten Teil machen. Für die Männer ist das Wichtigste schon gesagt. Vielleicht erinnere ich euch nachher nochmal ganz kurz dran, bevor es nach Hause geht. Zweiter Teil, die Frauen, ganz praktisch. Der Text, der sich an die Frauen richtet, ist etwas länger und beginnt mit dem Wörtchen ebenso. Ebenso will ich auch das. Es gibt also einen Zusammenhang. Der Paulus hat, wie gesagt, ohne Verszahlen geschrieben. Es geht einfach weiter, die Männer das, ebenso die Frauen. Ganz praktisch gibt der Paulus folgende Anweisung. Ihr sollt euch mit inneren Werten schmücken, nicht mit Äußerlichkeiten, wenn ich das mal zusammenfasse. Ich habe eben bei den Männern gesagt, Männer, ihr könnt nicht mit Handwerk, mit dem, was ihr schafft, Gott beeindrucken. Gott will angebetet werden, nicht bearbeitet. Hier ist es ähnlich, wenn man sich übertragen anschaut für die Frauen. Klar kannst du versuchen, mit einem teuren Schmuck oder mit schicken Klamotten dich gut darzustellen. Vielleicht beeindruckst du auch die anderen Frauen, vielleicht auch Männer, vielleicht auch die, die du gar nicht unbedingt beeindrucken solltest. Aber Gott beeindruckst du nicht mit den Sachen, die nach außen schick sind. Geflochtene Haare, tolle Klamotten oder teure Schmuckstücke beeindrucken Gott nicht, weil er das Innere sieht. Und hier steht, dass unten die Frauen sich bekennen zu Gottes Furcht. Das, was wir nach außen bekennen als unseren Glauben, dazu soll auch das passen, was innen passiert. Jetzt hat Paulus die Männer, die so gerne arbeiten, zum Beten mit leeren, heiligen Händen aufgefordert. Jetzt macht er bei den Frauen beinahe das Gegenteil und ermutigt zu guten Werken. Vers 10. Du sollst nicht vor allem gut aussehen, sondern vor allem Gutes tun. Interessant, oder? Aber der Paulus hat angefangen oben mit dem Wort ebenso, denn auch hier zählt die Haltung. Wie bei den Männern, da gab es auch eine Haltung, ohne Zorn und Zweifel, heilige Hände. Hier heißt es bei den Frauen anständig, ehrbar, zurückhaltend. Die zweite praktische Anweisung ist zu lernen, aber bewusst nicht in der Gemeinde zu lehren. Paulus bringt es konkret in Zusammenhang mit Autorität und sagt, Frauen sollen in der Gemeinde keine Autorität über Männern ausüben. Und das wird dann sichtbar dadurch, dass sie nicht die Gemeinde leiten und nicht lehren im Gottesdienst. Da sind so Wortpaare drin, lernen und lehren, ja, das eine gegenüber dem anderen oder Unterordnung gegenüber herrschen, also dieses sich einordnen gegenüber Autorität ausüben. Und der Paulus begründet das mit der Schöpfungsreihenfolge und auch mit dem Sündenfall. Wir kommen dazu, aber wir bleiben noch mal ganz kurz bei der Praxis, bevor wir da näher drauf eingehen, wie der Paulus argumentiert. Es gibt viele Kirchen und Gemeinden und Verbände und Einzelne, die schon vor langer Zeit, vor vielen Jahren und Jahrzehnten angefangen haben, für diesen Text Lösungen zu suchen. Es gibt übrigens andere Texte, die sowas Ähnliches aussagen, im Korintherbrief und an anderen Stellen. Aber Lösungen zu suchen, die das möglichst für uns heute aufheben, weil das sehr unbequem klingt in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft. Schon lange steht so ein Text unserer Gesellschaft sehr entgegen. Und dann wäre es klar, einfacher und verständlich, einen Weg zu finden, um diese Anweisungen von Paulus zu umgehen und sie anders zu interpretieren. Aber ich möchte uns kurz in Erinnerung rufen, was Dave über die Rolle von Paulus erklärt hat bei der letzten Predigt, der gesagt hat, ich bin von Gott berufen und er ist ja auch von Gott mit Gottes Wort inspiriert als Lehrer der Heiden, das war das Stichwort. Dave hat damals schon gesagt, wir sind Heiden, wir gehören zu denen, zu den Gemeinden aus den Heiden, die Paulus ganz besonders anspricht und für die diese Anweisungen besonders wichtig sind. Gott spricht durch den Paulus auch und auch besonders zu uns. Und die Frage ist, hat Gott das Recht oder hat der Paulus das, der uns Gottes Wort hier aufgeschrieben hat, hat er das Recht, auch gegen unsere gesellschaftlichen Trends zu sprechen? Ja, hat er. Hat er. Hat er das Recht, auch gegen meine persönlichen Befindlichkeiten und Meinungen zu sprechen, wenn ich das gerne lieber anders hätte? Ja, hat er. Oder wenn ich es gerne lieber anders hätte oder es nicht verstehe oder unbequem finde, ändert das die Pläne, die Gott mit uns hat? Nein, ändert es nicht. Und deswegen ist Gottes Wort auch so, wie es dasteht, für uns heute wichtig. Aber schon wieder geht es um die Haltung. Wie sieht es aus mit den heiligen Händen ohne Zorn und Zweifel beim Beten? Wie sieht es aus im praktischen Leben mit der Gottesfurcht, mit Anstand und Ehrbarkeit? Und jetzt, in welcher Haltung stehe ich auch Gott und seinem Wort gegenüber, wenn ich das lese? Das beeinflusst dann, ob ich ihn auch beim Wort nehmen kann oder ob ich lieber anfange, mit Gott darüber zu diskutieren. Wir glauben als Gemeinde, dass die Bibel Gottes Wort ist und auch in diesem Fall, so wie sie dasteht, wie sie anwenden sollen. Nicht, weil wir es uns einfach machen und sagen, wir haben keine Lust, uns mit irgendwelchen Argumenten zu befassen, sondern auch in diesem Text, gerade weil der Paulus auch argumentiert. Und darauf kommen wir jetzt und schauen uns ein paar dieser Argumente genauer an. Ganz kurz, um zurückzukommen auf den Text vom letzten Mal, schon, also nicht erst hier, sondern schon viel früher, bei Vers 1 hat der Paulus angefangen und hat zwei Dinge aufgezeigt und dafür stehen diese zwei Buchstaben, dieses OH da vorne, was ihr vielleicht schon längst sagt, nachdem ich angefangen habe zu reden, steht für zwei Dinge, die ich in diesem Text immer wieder entdecke und die zusammengehören, nämlich Ordnungen und Haltungen. Ich habe als Bild für Ordnungen euch ein Schachbrett mitgebracht. Ich lege das mal hier hin, ihr seht dann von hinten diese schönen, ich versuche mal, ob es so liegen bleibt. Dann ist leider mein O weg, aber ihr versteht, was gemeint ist. Eine Ordnung, in dem Fall ein Spiel, das jemand erfunden hat und auf dem Figuren stehen, auch in bestimmten Ordnungen. Am Anfang und dann bewegen die sich, das kann immer wieder unterschiedliche Bilder geben. Ihr wisst, was gemeint ist. Und dazu das Stichwort Haltungen. Ich habe dafür eine Wasserwaage mitgebracht. Solange diese Ordnung dieses Spiels von der Haltung auf einer geraden Fläche steht, funktioniert die sehr gut. Wenn ich die Ordnung nehme und sage, die Haltung ist egal und ich neige das Ding um 45 Grad, dann kriegt das eine Schieflage und es wird nicht funktionieren, diese Ordnung oder dieses Spiel, dieses Schachspiel. Umgekehrt, wenn ich nur sage, es muss gerade stehen, aber diese Karos, diese Ordnung auf dem Brett, die brauche ich nicht. Ich nehme einfach ein weißes Blatt Papier, das liegt gerade auf dem Tisch und dann spielen wir Schach. Dann haben wir ein Problem, weil wir die Haltung haben, aber die Ordnung nicht stimmt. Wir kommen darauf zurück. Vielleicht ist es, kann man sich das merken. Der Paulus hat schon beim Vers 1 angefangen, Ordnungen und Haltungen aufzuzeigen. Der hat über Könige gesprochen. Könige sind angeordnet in einer hohen Stellung. Da haben wir einfach, glaube ich, gedanklich einen Check dran gemacht, einen Haken. Klar sind Könige in einer höheren Stellung oder Politiker oder Leute, die Verantwortung tragen. Aber es ging darum, dass wir beten, dass wir in aller Stille und so weiter und in Gottesfurcht und Ehrbarkeit unser Leben führen können. Ach, guck mal, da ist eine Haltung gegenüber diesen Königen, wie ich da umgehen soll. Gott kam vor als der einzige und höchste Gott, da machen wir auch einen Check dran und sagen, Haken, kein Problem, das glauben wir. Jesus kam vor als der einzige Weg und Mittler zu Gott. Auch da machen wir an eine Ordnung, die Gott uns gibt, schnell einen Haken dran und glauben das. Aber wenn wir uns überlegen, Jesus kam auch in einer Haltung zu uns, die auch so ganz anders war als die, die wir erwarten würden, vielleicht von anderen Königen. Der Paulus hat sich selber auch in diesem letzten Text, den wir schon hatten, gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber als Autorität und als Lehrer dargestellt, auch wieder eine Ordnung, und hat aber gesagt, ich möchte das in Wahrheit und verantwortlich vor Christus umsetzen. Auch eine Haltung, die er lebt in dieser Ordnung. Und jetzt geht der Text einfach weiter, und es ist wichtig, dass wir auch hier gucken, sind wir bereit, unseren Check und unseren Haken an diese Ordnung zu machen, die der Paulus uns erklärt. Männer wenden sich im Gebet, Achtung, untergeordnet, unter Gott geordnet im Gebet an Gott und fühlen sich nicht in erster Linie als Macher, die alles in der Hand haben. Sie ordnen sich ein. Mache ich meinen Check dran als Mann? Es gibt eine Haltung dazu. Mit heiligen Händen, nicht zornig, nicht zögerlich. Aber diese Männer nehmen auch die Verantwortung wahr, im Kontext von Gemeinde zu leiten und zu lehren. Frauen tun Gutes, so wie der Paulus das hier beschreibt, aber akzeptieren die Verantwortung, die Gott den Männern übertragen hat, indem sie in der Gemeinde so die konkrete Anweisung nicht Männer belehren oder sie anleiten. An der Stelle, bevor wir auf die Argumente eingehen, finde ich ganz wichtig, wie Paulus nicht argumentiert. Paulus argumentiert nicht, wenn er die Frauen auffordert, nicht zu lehren, damit, dass sie das nicht könnten, nicht begabt wären, nicht intelligent genug oder gebildet genug. Nein, das sagt er nicht. Paulus sagt übrigens auch nicht, jeder Mann muss lehren oder leiten. Er sagt nur, es sollen Männer sein, die das machen. Und hier sagt er vor allen Dingen, es sollen nicht die Frauen sein, die das machen, aber nicht, weil sie das nicht könnten. Er sagt auch nicht, dass sie etwas persönlich falsch gemacht haben oder richtig. Das ist nicht das Argument. Er sagt auch nicht, dass sie weniger wertvoll geliebt wären oder von Gott irgendwie benachteiligt wären. Das sagt er auch nicht. Er betont sogar an anderen Stellen ganz deutlich, und das finde ich wichtig hervorzuheben, dass er keinen Unterschied macht zwischen Männern und Frauen. Da kommen noch andere solche Paare, Herren und Dienern, Juden und Heiden und so weiter. Er macht diese Unterschiede nicht, wenn es darum geht, dass wir seine Kinder sind. Das könnt ihr im Galaterbrief nachlesen. Gott macht keinen Unterschied in seiner Zuneigung, in der Liebe, die er verteilt, in dem Wert, den er uns zuspricht. Auch die Begabungen sind unabhängig vom Geschlecht verteilt von Gott. Den Unterschied macht er in den Aufgaben. Womit Paulus auch nicht argumentiert, ist die Kultur oder die spezielle Situation von dieser Gemeinde. Er sagt nicht, weil das bei euch so üblich ist oder weil wir halt in so einer Zeit leben. Oder, was manche Ausleger reininterpretieren, weil Frauen in eurem Kontext eben damals leider ungebildet waren. Oder weil Frauen in dieser speziellen Gemeinde sehr problematisch waren, war es besser, wenn ausgerechnet diese Frauen nicht lehren. Das ist nicht die Argumentation, die der Paulus aufführt. Und er sagt auch nicht, Frauen an den Herd oder solche Sachen. Er sagt auch nicht, so wie das heute ist, muss das in den nächsten 2000 Jahren alles genauso bleiben. Das Gefüge, wie Frauen und Männer sich insgesamt in der Gesellschaft aufstellen, darf sich nicht verändern. Das sagt er auch nicht. Und er sagt nicht, Frauen dürfen kein Zeugnis geben oder keinen Vortrag halten, keine Lehrerinnen werden oder nicht in der Volkshochschule unterrichten oder kein Projekt leiten oder kein Team leiten. Das alles sagt Paulus nicht. Sondern er hat einen konkreten Kontext, Gemeinde. Er schreibt es an einen Gemeindeleiter, und für den und für seine Gemeinde und für Gemeinde als Ganzes gilt es. Und es geht nur um diesen konkreten Punkt Lehre und Leitung von Frauen gegenüber Männern in diesem Gemeindekontext. Okay, was sagt aber Paulus dann? Welche Argumente hat der Paulus dafür? Der argumentiert zuerst mit Gottes Schöpfung. Gott hat alles, was er gemacht hat, in einer Ordnung, mit einem Konzept geschaffen. Denkt an das Schachbrett, ein sehr, sehr einfaches Beispiel. was aber doch komplex genug ist, dass ich es mir nicht hätte ausdenken können. Für Gott gar kein Ding, aber als Bild. In 1. Korinther 14, 33 geht es um ein sehr ähnliches Thema und der Paulus argumentiert so: Gott ist nicht, jetzt steht schon an der Wand, okay, ihr habt es gelesen, ich hätte gern die Frage gestellt, ob ihr es richtig vervollständigt. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern, wer hat der Ordnung gesagt? Das stimmt bestimmt, der Vers geht aber anders weiter. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Komisches Wortpaar, oder? Finde ich super wichtig. An dieser Stelle, wenn wir uns über Ordnungen Gedanken machen, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Natürlich ist er ein Gott der Ordnung, aber er betont hier den Frieden. Nämlich Gott sagt nicht, mir geht es ums Prinzip, basta und ihr macht gefälligst, was ich sage, Ende. Und ich muss das nicht begründen, sondern Gott hat einen Grund. Er will, dass seine Geschöpfe in Frieden leben, auch geistlich, aber auch praktisch. Und sein Weg, Frieden zu erreichen, ein friedliches Zusammenleben, auch in der Gemeinde, ist eine Ordnung zu schaffen. Hat er in der Schöpfung auch gemacht, dass es funktioniert und gut funktioniert. Und dass wir gut damit klarkommen, braucht es eine Ordnung. Und Step 1 war, dass er die Menschen geschaffen hat als Mann und Frau. Eine ganz einfache, komplementäre Beziehung Mann-Frau, die ist für Gottes Ordnung in der Schöpfung maßgebend. Wird heute viel in Frage gestellt. Leute, lasst uns dran festhalten, auch wenn die Gesellschaft was anderes sagt, wenn du in der Schule was anderes hörst oder in den Medien was anderes liest. Lass uns Gottes Wort festhalten. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und er bleibt hier auch im Neuen Testament dabei, sonst wären solche Texte hier gar nicht vorhanden. Und ich habe in beruflichen Verantwortung, die ich habe, gelernt und bin auch ab und an auf die Nase gefallen damit: Wenn du Ärger und Missverständnisse vermeiden willst, sorge für Klarheit und Ordnung. Es gibt Dinge, die habe ich in meinem Team nicht oder nicht gleich gut geregelt. Und dann gibt es Unfrieden. Dann sagt einer, habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, der andere macht's. Oder einer sagt, lass die Finger weg, dafür bist du nicht zuständig, das ist mein Ding. Und der andere sagt, nein, das will ich machen. Und es ist einfach nicht geordnet, wessen Aufgabe ist es denn? Oder einer sagt, warum hast du das schon gemacht? Wir müssen doch erst das machen. Es war nicht geordnet, wie eine gute Reihenfolge funktioniert. Wir kennen das aus unserem Alltag, dass wir für Frieden und gute Abläufe eine Ordnung brauchen. Und deshalb ist Gott ein Gott von Ordnung und Konzepten, weil er es gut mit uns meint und weil er ein Gestalter ist und weil er ein Designer ist und auch weil er es schön machen will. Es erfindet nicht mal jemand ein Lego-Modell ohne eine Ordnung. Geschweige denn ein Haus. Tobi, als Architekt, du würdest nicht ein Haus planen, ohne dass da Ordnungen drin stecken, richtig? Ein Auto würde nicht funktionieren, nicht mal eine Kuchengabel ohne Ordnung, damit es funktioniert. Das Problem ist, wer an einen Schöpfer nicht glaubt, der hat ein Problem mit Ordnungen, die er eigentlich ganz offensichtlich erkennt in der Schöpfung. Da sind so viele Sachen, die so ordentlich, die so sortiert sind. Wenn ich an den Schöpfer nicht glaube, woher kommt dann diese Ordnung? Da muss man ja verwirrt sein, weil zufälliges Chaos müsste ganz anders aussehen, wenn sich was irgendwie von selber entwickelt. Aber die Tatsache, dass unsere Gesellschaft an einen Schöpfer großflächig leider nicht glauben will, führt dazu, dass auch Ordnungen nicht gerne akzeptiert werden oder wir sie nicht wahrhaben wollen. Und wer nicht an Gott glaubt, kann natürlich das Modell Mann und Frau zum Beispiel viel leichter in Frage stellen, weil für ihn das ein Stück weit beliebig ist. Wer soll das denn sortiert haben? Warum soll mir jemand da was vorgeben? Wir glauben aber, dass Gott der Schöpfer ist und der Designer ist und der Erfinder ist. Deshalb weiß er, welche Konzepte und Ordnungen in seiner Schöpfung funktionieren. Und das Konzept, das ich in unserem Text hier, den wir gelesen haben, entdecke, beschreibe ich mit dem Begriff Verantwortung. Gott ist der, der die größte Verantwortung trägt. Schöpfer und Erhalter ist dafür verantwortlich, dass wir alle heute leben. Aber er gibt einen Teil seiner Verantwortung weiter. In verschiedenen Bereichen. Und zwar in einer Ordnung, die er festlegt. Aber immer, wenn er eine Ordnung festlegt und da auch Aufgaben verteilt, hat er die Erwartung an eine Haltung, die da dazugehört. Sonst gibt es eine Schieflage trotz der Ordnung. Leiter und Könige sind für ihre Bevölkerung verantwortlich. Ordnung. Die dürfen leiten, die dürfen Entscheidungen treffen, aber Gott hat immer gefordert, dass Könige und Leiter oder Politiker, wie auch immer, eine Haltung der Demut ihm gegenüber haben. Nur dann können sie auch ihrem Volk vorstehen. Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich, aber lies mal in der Bibel, was Gott für eine Haltung von Eltern gegenüber ihren Kindern erwartet. Nicht nur, dass sie sagen, basta, so läuft's halt, weil da gibt es eine Ordnung, sondern eine Haltung gehört dazu, damit diese Ordnung funktioniert. Ehemänner sind für ihre Frauen und Familien verantwortlich. Das heißt, dass Gott ihnen diese Verantwortung gibt, aber auch, dass er sie in die Verantwortung nimmt. Und dann setzt er eine Haltung als Maßstab an und sagt zum Beispiel, Männer sollen ihre Frauen so lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Das ist mein Anspruch. Bin ich oft ganz weit von entfernt, ganz weit hinten dran. Aber das ist der Zusammenhang, den Gott macht. Ja, da gibt es eine Ordnung, eine Verantwortung, die ich dir übertrage, aber da zusammen spielt die Haltung. Und jetzt kommt Paulus' Argumentation. Gott schafft zuerst Adam und macht ihn verantwortlich für die Schöpfung. Und mir ist was aufgefallen, das habe ich tatsächlich, bevor ich die Predigt vorbereitet und den Text in Mose nochmal gelesen habe, war es mir nicht so bewusst. Gott gab dem Adam, 1. Mose 2, wenn du den Text gerade hast, Vers 16 bis 18, Gott gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, und dann wird Eva geschaffen. Die Info und den Befehl und die Anordnung, dass von dem Baum bitte nicht gegessen wird, bekommt der Adam, als er noch alleine ist. Dann wird Eva geschaffen. Die hat das von Gott gar nicht gehört. Der Adam ist verantwortlich, die Eva zu lehren, was Gott gesagt hat, damit sie es gemeinsam umsetzen. Das ist mir, als ich es dann gelesen habe, erst nochmal klar geworden, bei den allerersten Menschen hat Gott einen Zusammenhang geschaffen zwischen den Stichworten Verantwortung und Lehre. Wenn der Adam der Eva nicht das gesagt hätte, wäre das noch viel problematischer gewesen. Als die Schlange kam, um Eva zu verführen, hat die Eva genau gewusst, was Gott gesagt hat und hat es ja auch gesagt. Und der Adam war dabei, als der Sündenfall passierte. Also das finde ich wichtig noch zu bemerken. Der Paulus schreibt hier nicht, Adam war der bessere Mensch und er hat nicht gesündigt. Also es geht hier nicht um besser und schlechter, sondern was der Paulus hier aufzählt, ist die Frage nach Verantwortung und nach dieser Verführung. Die Eva hat, als auch der Adam sie in dem Moment nicht geschützt und auch seine Verantwortung, obwohl er dabei war, nicht wahrgenommen hat, das muss man einfach so sagen, hat sie wahrscheinlich auch von dem, wie die Schlange sie da benebelt hat mit ihrem Gerede, in diese Frucht gebissen. Und hier steht, der Adam wurde nicht verführt, aber das heißt ja nicht, dass er nicht gesündigt hat, sondern der Adam hat es nochmal bekommen, konnte nochmal drüber nachdenken und hat sehr bewusst verantwortlich auch in diese Frucht gebissen. Der Paulus sagt nicht, Männer sind besser oder Adam war besser als Eva, sondern Eva sündigte zwar zuerst und war ungehorsam und wurde verführt, aber Adam war von Anfang an verantwortlich. Und der Gott fragt den Adam sofort danach, Adam, wo bist du? Hast du etwa gegessen, obwohl ich dir geboten habe, du sollst nicht. Warum? Warum geht er nicht zu Eva? Die war doch die Erste. Das hat der Adam dann auch gesagt. Meine Frau hat. Gott verteilt die Verantwortung von Anfang an und fordert sie auch ein. Und im Neuen Testament gibt es diese eine Stelle, die wir jetzt haben heute, wo steht, Eva wurde verführt und so. An den ganzen anderen Stellen, auch quer durch die Bibel immer wieder, steht, durch Adam kam die Sünde in die Welt. Können wir wieder sagen, ey, das war doch Eva. Warum steht da ständig, durch Adam kam die Sünde in die Welt? So sind durch den einen Menschen Adam, kommt der Tod und durch Jesus kommt das Leben. So, das ist der Vergleich. Immer wieder kommt dieser Adam und muss dafür herhalten, Gott macht ihn eine ganze Bibel lang verantwortlich für das, was die Eva gemacht hat. Nein, für das, was sie gemeinsam gemacht haben. Aber seht ihr den Zusammenhang? Und jetzt überträgt der Paulus das auf die Gemeinde und sagt, erstmal natürlich ist Jesus das Haupt der Gemeinde, er ist hauptverantwortlich. Sehr schönes Wortspiel im Deutschen. Gut, dass es bei uns funktioniert. Jesus ist das Haupt, er ist hauptverantwortlich für seine Gemeinde und er trägt sie durch und er macht alles, was es braucht, damit Gemeinde funktioniert. Aber er überträgt, wie bei Adam, den Männern eine besondere Verantwortung in der Gemeinde. Sie sollen verantwortlich leiten und lehren. Und im Grunde sagt Paulus den Frauen nur, Gott hat den Männern diese Verantwortung gegeben. Kannst du schon von der Schöpfung nachvollziehen, wie das seine Reihe geht. Sie müssen sie auch tragen, aber eure Aufgabe als Frauen ist, das zu akzeptieren und man soll das auch sehen. Und man sieht es daran, dass ihr eben als Frauen in den Gottesdiensten nicht lehrt oder die Gemeinde verantwortlich leitet. That's it. Man sieht daran nicht, ob ihr das könntet, ob ihr toll sprechen könnt, ob ihr gut lehren könnt, ob ihr super Lehrer seid, das nicht. Sondern man sieht nur, ob in dieser Gemeinde diese Ordnung, die Gott gegeben hat, gelebt wird. Und wenn wir die Bibel, auch das Neue Testament, aufmerksam lesen, sehen wir, dass Frauen im Gottesdienst immer wieder durchaus sehr aktiv waren. Da steht von Weissagen, da steht von Beten, auch sonst im Gemeindeleben. Frauen lehren andere Frauen, aber eben nicht die Männer. Gott unterdrückt hier niemand oder benachteiligt niemand, sondern will nur seine Ordnung sichtbar machen. Und das Besondere ist wieder, in Gottes Ordnung sind die Verantwortlichen, die er in seiner Ordnung auf dieses Spielfeld stellt, immer zu einer besonderen Haltung berufen und fast immer ist diese Haltung eine Haltung der Liebe. Wir haben über den Text neulich kurz mit den Ältesten gesprochen. Und Volker hat gesagt, in Deutschland haben wir vielleicht auch noch mal mehr als woanders ein Autoritätsproblem. Wir akzeptieren nicht gerne Autoritäten. Warum? Wir hatten da mal schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn jemand unterdrückt oder in einer Art und Weise vorangeht und Verantwortung wahrnehmen will und uns das aufdrückt und wir sind vorsichtig geworden. Und ich habe gedacht, vielleicht ist ein anderes Bild als dieses von oben drückt jemand runter, ist vielleicht, wenn wir an das Schachspiel nochmal denken oder wir können auch an einen Ritter oder so denken, der mit einem großen Schild vorne steht und eine Verantwortung übernimmt, dass keiner getroffen wird und andere stellen sich da gerne dahinter und sind mit in diesem Team, mit in dieser Truppe, sie sind gemeinsam unterwegs, aber es ist nicht schwer zu akzeptieren, dass vorne einer steht, der aufpasst und am besten bin ich aufgehoben, wenn ich mich in diese Ordnung hinten dran reinstelle. Und da geht aber einer vorne weg. Wenn jemand eine Verantwortung hat, sagen wir heute gerne, er ist Vorsitzender. Vor einiger Zeit noch hieß das eher Vorsteher, was ich schon mal wesentlich aktiver finde, oder irgendwie präsenter. Und noch länger zurück hat man gesagt, Herzog, das war der vorne herzog oder vor dem herzog. Das ist noch mal aktiver, da bewegt sich auch jemand. Also ein Vorsitzender kann vielleicht auch einfach nur da rumsitzen und vielleicht haben wir das nicht so gerne. Aber überlegt euch das Bild von jemand, der vorne herzieht. So zieht auch Jesus vor uns als der Gemeinde her. Und so übernimmt er Verantwortung, so sollen wir auch Verantwortung übernehmen. Und diese Haltungssache können wir auch sehen, wie sie sich durchzieht. Gott als der Hauptverantwortliche liebt so sehr, dass er seinen eigenen Sohn in die Schöpfung sandte. Jesus liebt so sehr, dass er sich unter Gottes Willen stellte und dass er sich selbst geopfert hat, obwohl er den Anspruch auf einen Chefplatz hatte und hätte sagen können, ich bin hier der Verantwortliche, jetzt zeige ich das auch. Und dann geht es eben weiter. Männer sind nur Menschen und ich bin, wie gesagt, da nicht immer so gut dabei, wie Gott sich das gedacht hat. Aber gedacht ist es so, Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Die Haltung gehört zu dieser Ordnung. Älteste werden aufgefordert, weidet die Herde Gottes freiwillig von Herzen als Vorbilder, nicht als Herrscher. Wenn der Paulus hier schreibt, die Frauen sollen nicht über die Männer herrschen, dann sagt er nicht im Umkehrschluss, aber die Männer sollen über die Frauen herrschen, sondern es geht nur um, ich habe eine Ordnung gemacht, lebt in dieser Ordnung. Aber Achtung, zu diesen Verantwortungen gehört eine Haltung. Und wenn wir dieses Konzept und die Ordnung verstehen, dann sehen wir wieder, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Er ordnet, damit Frieden herrscht und verbindet Verantwortung auch mit Fürsorge. Und das zuerst in seinem eigenen Vorbild. In der Schöpfung, in der Familie, in der Gesellschaft. Das ist übrigens auch für alle hilfreich, die gar nicht an Gott glauben, wenn sie so Verantwortung wahrnehmen würden. Aber hier geht es um Gemeinde. Das ist für uns, die Jesus nachfolgen. Und da passt unser Text auch zu uns nach Sinsheim. Und übrigens auch Calvary Chapel als Bewegung ordnet es so ein und lebt es so und handhabt es ganz konkret auch an den anderen Orten so, wie wir es heute gelesen haben. Ich möchte es zusammenfassen. Wenn es einen Schöpfer gibt, gibt es Ordnung, in denen seine Schöpfung funktioniert. Wenn es einen Gründer von Gemeinde gibt, gibt es Ordnung, in denen seine Gemeinde am besten funktioniert und die schon beim Beobachten irgendwie sichtbar wird. Und für jeden, der in Gottes Ordnung eine Verantwortung oder eine Aufgabe bekommt, nennt Gott eine passende Haltung, um Stolz und Missbrauch und Herrschsucht oder sowas zu vermeiden. Das heißt nicht, dass wir die Haltung immer eingenommen haben. Das heißt nicht, dass es immer geklappt hat, aber so ist es gedacht. Und die Haltungen gibt es in jeder Aufgabe, in jeder Verantwortung für Männer, für Frauen und auch im Kontext der ganzen Gemeinde. Mir ist Psalm 119 eingefallen, das ist der längste Psalm in der Bibel, der beschäftigt sich nur mit Gottes Wort. Da geht es die ganze Zeit drum, dein Wort hat dies, dein Wort das und es tut gut und dein Wort und so weiter. 13 Mal kommt in diesem Psalm 119 vor das Wort Ordnungen. Ich danke dir, dass du mich lehrst, deine Ordnungen. Ich habe Verlangen nach deinen Ordnungen. Deine Ordnungen trösten mich. Herr, erquicke mich nach deinen Ordnungen. Das ist krass. Wir würden immer denken, oh, schon wieder eine Regel. Oh. Und da schreibt einer einen Psalm und sagt, belebe mich nach deinen Ordnungen. Wie gut, dass ich die habe. Mich verlangt nach deinen Ordnungen. Und auch heute, glaube ich, ist Gottes Wort, die Bibel, nicht eine nervige Einschränkung, sondern eine gute Ordnung. Und deswegen tut es gut, wenn wir sie lesen und wenn wir sagen, hey, da ist eine Logik, da ist eine Sortierung. Wie cool, dass Gott den Frieden in dieser Ordnung geschaffen hat. So, Achtung, nicht vergessen, die Männer sollen überall beten. Heilige Hände. Das ist auch Teil der Ordnung. Auch wenn der Vers schon 20 Minuten her ist. Und der Paulus macht so weiter. Er hat mit Ordnung angefangen, Könige und so weiter. Jetzt kamen Männer und Frauen. Wenn wir demnächst weiterlesen, geht es um Älteste, Diener, Diakone und so weiter. Aufgaben in der Gemeinde, auch wieder Teil der Ordnung. Also das geht einfach so weiter und heute war ein Part davon. Die Frage an uns alle heute, ganz konkret, nimmst du deine Rolle in Gottes Ordnung an? Bist du da gerne drin? Nimmst du deine Verantwortung in Gottes Ordnung wahr? Auch Frauen haben Verantwortung. Vertraust du Gottes Ordnung? Bist du da gerne drin und lebst du in deiner Berufung, die Gott dir gegeben hat? Oder bist du vielleicht unzufrieden, weil du denkst, ich hätte lieber eine andere Rolle, es wäre viel besser? Dann überlegst dir, ob Gottes Ordnung nicht besser ist an der Stelle. Und jetzt der ganz kurze vierte Punkt zum Schluss. Ich möchte es dazu sagen, offene Fragen für mich. Es gibt an diesem Text ein paar offene Fragen, für die ich in der Vorbereitung und auch sonst noch keine Lösung habe oder keine, wo ich sage, ich weiß, dass ich euch das jetzt einfach sagen und so lehren könnte und deswegen lasse ich es offen. Der letzte Vers, den wir gelesen, aber nicht behandelt haben, ist für mich eine ganz schwierig formulierte Geschichte. Ich kann nicht mal sagen, wie er richtig gemeint ist. Die Frau soll davor bewahrt werden durch das Kindergebären. Es ist so schwierig, weil dieses Bewahrtwerden ein griechisches Wort ist, das auch Rettung bedeuten kann. In anderen Übersetzungen steht, sie soll gerettet werden durch das Kindergebären. Dann gibt es Übersetzungen, die sagen, sie soll durch das Kindergebären hindurch gerettet werden. Also es gibt wahrscheinlich einen Zusammenhang, weil ja die Schwierigkeit und die Schmerzen des Kindergebärens eine Folge sind von dem, was wir vorher von Eva gelesen haben, vom Sündenfall. Aber was genau das bedeutet, dieser Zusammenhang zwischen bewahren, retten, Frau und Kindergebären, möchte ich deswegen jetzt nicht im Detail auslegen, weil ich es nicht weiß. Ganz einfach. Aber ich habe ein paar Erklärungen gefunden. Es gibt verschiedene. Ich weiß es nicht genau. Und ich weiß auch nicht, ob man es so leicht auflösen kann. Wenn ihr es wisst, dürft ihr später gerne mir einen Tipp geben. Ansonsten mal gucken, was Gott im Laufe der Zeit vielleicht dazu noch sagt. Zweite offene Frage, wenn Männer ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Wie sieht Gott die Geschichte dann? Wenn Männer nicht lehren, wenn sie nicht leiten, wer soll es dann tun? Was passiert dann? Wenn Frauen die einzigen wären, die sich bereit erklären und es gibt solche Kontexte. Oder wenn es viel mehr Frauen sind, die bereit sind, sich auf den Weg zu machen und Opfer in Kauf zu nehmen. Wir sind mit ein paar Leuten, die hier sind, in einem Missionswerk tätig und wenn du guckst, es ist jedes Jahr das gleiche Spiel. Wir haben viele Kurzeinsätze weltweit Und jedes Jahr die Frage, werden sich genug Männer bewerben? Und immer sind es mehr Frauen. Und in dem Kontext von Mission auch auf Langzeit, Leute, die sich mit ihrem ganzen Leben einsetzen, sind über Jahrzehnte immer wieder, gerade auch von den Singles, viel mehr Frauen als Männer, die bereit sind, sich auf den Weg zu machen. Jetzt gehen die irgendwo hin, natürlich, wenn sie das Evangelium sagen wollen und Menschen für Jesus erreichen, werden sie lehren. Wenn die das Evangelium lehren an Leute, die es brauchen, oder vielleicht auch an Leute, die ganz frisch erst verstanden haben, dass Jesus gestorben ist und sie retten will. Wie ordnet Gott das ein, wenn er hier sagt in der Gemeinde, sollen die das nicht machen? Ich weiß es nicht, wie er es beurteilt. Aber ich finde, wir müssen wahrscheinlich an verschiedenen Stellen auch ein sehr weites Herz haben. Und ich finde wichtig, dass der Text, den wir heute behandelt haben, nicht darüber gesprochen hat, ob du gerettet bist oder nicht. Das ist nicht heilsentscheidend, ob wir an der Stelle das genau richtig machen oder nicht. Aber es sind praktische Fragen, die wir beherzigen sollen und müssen und auch in unserer Gemeinde wollen. Deshalb lege ich euch ans Herz, euch nochmal damit zu befassen, wenn ihr möchtet. Und wir sollten eine klare Meinung, aber ein weites Herz haben. Auch wenn andere Gemeinden das anders sehen, wir müssen sie nicht verurteilen. Ich erlebe das ganz praktisch, weil ich mit vielen Gemeinden zusammenarbeite. Und ob ich mit denen zusammenarbeite, da stehen andere, noch viel wichtigere Fragen im Vordergrund. Da geht es darum, ob wir ein gemeinsames Ziel verfolgen, dass wirklich Menschen gerettet werden, die Jesus brauchen. Und es gibt praktische Fragen, die ich dann hinten anstellen kann und wo wir uns nicht verbeißen müssen. Und trotzdem ist es für uns als Gemeinde wichtig und deshalb war der Text heute hoffentlich sehr praktisch. Aber wichtig ist mir, Ordnung und Haltung nicht zu trennen. Es gehört auf jeden Fall zusammen. Ich bete noch kurz. Ich danke dir, Herr, dass du die Welt geschaffen hast und uns mit reingestellt. Und ich danke dir, dass wir deine Ordnung sehen dürfen an jedem Blatt am Baum, das du geschaffen hast. Paare, die du geschaffen hast, Symmetrien, die du geschaffen hast, Schönheit, die du gemacht hast, wo Dinge auch immer ähnlich ablaufen, damit sie funktionieren. Und wir staunen, dass du so weise bist und das so gut machst. Und an Stellen, wo wir in unserer Gesellschaft andere Sachen sehen, als die, die du uns vorgegeben hast, beten wir, dass wir Weisheit haben, so zu handeln, wie du dir das vorgestellt hast, aber auch in der Gesellschaft, in dem Umfeld, in dem wir sind, ein gutes Zeugnis und Licht für dich zu sein damit. Ich danke dir für unsere Gemeinde hier und dass du auch für uns Ordnung gegeben hast und ich bete für jeden von uns, der auch hier Verantwortung übernimmt. Verantwortung in der Leitung oder bei der Lehre oder auch den Kindern gegenüber oder in Gruppen, in Hauskreisen, Jungschar, was wir gehört haben, Herr, es sind so viele und ich finde es schön, dass du Verantwortung verteilst, ganz weit verteilst für verschiedene Aufgaben und ich bete, dass du uns die Haltung schenkst, die du dafür haben willst, damit wir es auch in einer guten Art und Weise wahrnehmen können. Zeig uns, wenn du uns noch irgendwas dazu geben willst, was dir wichtig ist, was auch für unseren Alltag Bedeutung hat, wenn wir jetzt wieder in die Woche gehen, dass uns klar wird, wie gut es ist, in deiner Ordnung und in deinem Frieden zu leben. Amen.